Wem ist das Thema eingefallen? Ahnte ich es doch. Einer bekennt sich schuldig. Der Martin da hinten am Pult. Redet Gott heute noch? Und weil sich der Martin sicherlich nicht so ganz sicher war, ob man diese Frage so richtig direkt herausstellen kann, sondern da kommt wirklich eine abenteuerliche deutsche Grammatik ins Spiel. Ein Gedankenstrich, ein Bindestrich, drei Punkte heute noch. Und in meiner Einladung, die du mir geschickt hattest, da kamen nach dem heute noch auch noch drei Punkte. Ja. Also das zeigt schon, oh wei, ist die Frage erlaubt, ist die richtig gestellt, was könnte man eigentlich dahinter erwarten? Ist das meine Frage und wird meine Frage zur Frage auch der heute hier anwesenden Menschen? Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freundinnen und Freunde, Damen und Herren, das Erste, was da zu sagen ist, stammt von Michelangelo. Also wenn man in den Ruhestand geht, kann man sich allerhand leisten auf einmal, ja? Zum Beispiel eine Woche ganz allein in Rom. Ich war eine Woche in Rom, meine Frau war inzwischen auf einer Bläserrüstzeit und ich habe es in meinem Leben nur zur Flöte gebracht. Ja. Also Blasen, Zugposaune oder Trompete, das wollte ich lernen, als ich in Markersdorf war und der Pfarrer Bayer wollte Gitarre lernen und nach einem Jahr konnte er nicht Gitarre und ich nicht Trompete. Ja. Also da war ich nicht mit und da habe ich gedacht, ich will mal nach Rom, weil ich nämlich ein kirchengeschichtlich interessierter Mensch bin und wollte mal wirklich mich da rein vertiefen, wie kommt es eigentlich zu dieser Riesenweltkirche, unsere katholischen Schwestern und Brüder, wenn man so den Eintragen und Statistiken glauben soll, sind sie 1,2 Milliarden und dann noch etwa 1 Milliarde, doch eher so aus dem evangelischen und orthodoxen Bereich, freikirchliche und Landeskirchen. Wie kam das eigentlich, dass das Christentum in eine Richtung ging, die wir heute so als schwerfällig empfinden und als missglückt auch zum großen Teil? Also wie gesagt, ich komme ja auch eher so aus der freikirchlichen Ecke. Und da wollte ich das mal vor Ort sehen und habe vieles kapiert von dem, was katholische Kirche ausmacht. Im Positiven wie im Negativen, sie haben immer mit den Cäsaren vor Augen gelebt und haben gedacht, so wie das Römische Reich gestaltet wurde, muss auch Kirche gestaltet werden. Mit einem Cäsar ganz da oben und mit einem weltumspannenden Blick, was ja nicht das Schlechteste ist. Und mit Gerechtigkeit und mit ganz vielen Rechtsverordnungen. Also wenn man die Gesetze der katholischen Kirche hernimmt, also meine Arme reichen nicht aus, um den Kanon, um das Gesetzbuch der katholischen Kirche zu umfassen. Ich glaube, unsere baptistischen Schwestern und Brüder und die Freikirchen, die kommen mit einem schmalen Heft aus, was sie glauben, neben der Bibel, ne? So einem schmalen Heft. Habe ich in manchen Gemeinden gesehen. Wie kommt das zustande? Und da bin ich natürlich auch an die Orte, die man so besucht als Tourist gegangen und an einen Ort nehme ich sie jetzt mal schnell mit, nehme ich euch schnell mit. Das ist die Sixtinische Kapelle. Och. Also erstmal schiebt sich alles nur durch die Gänge, ist klar, tausende Leute mit einem und so, aber dann sitzt man in dieser Sixtinischen Kapelle und sieht dieses berühmte Gemälde, was Sie alle kennen, wo Gott den Adam erschafft. Und ich bin mir sicher, der Michelangelo bekam nur sowas zustande, weil er eine gründliche Bibelkenntnis hatte. Und das war keineswegs selbstverständlich. Da reicht die Hand Gottes bis fast an dem Adam heran. Der Adam, wenig höher als er, wendet sich ihm zu, voller Liebe, voller Aufmerksamkeit und Gott erschafft den Adam durch sein Wort, durch die Berührung mit dem Finger. Ein harmonisches Bild allererster Güte. Und nun ist das Brutale, was uns die Bibel mitteilt, in dieser harmonischen Beziehung, es war alles gut, es war alles sehr gut, bricht die menschliche Schulter rein und wir können auf geradem Wege Gott nicht mehr vernehmen. Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Dieses wunderbare Bild ist durch die Schuld der Menschen zerstört. Die Situation ist eine andere geworden. Gott muss fragen, Adam, wo bist du? Das ist die berühmte Frage aus der Schöpfungsgeschichte nach dem Sündenfall. Adam, wo bist du? Und das führt uns auf den ersten Punkt. Liebe Mitmenschen, wer danach fragt, redet Gott heute noch? Und ich finde die Frage von Martin Doll ausgesucht und mutig ausgesucht. Muss zunächst zur Kenntnis nehmen, dass Gott uns fragt, wo bist du, Thomas Brendel? Das war ein wunderbarer Einstieg hier. Ich habe mich schon gefragt, ob die Predigt aus dem Sessel zu halten ist. Ja. Genau so ist es. Wir Menschen sind seit dem Sündenfall ständig mit uns selber beschäftigt. Und Gott muss uns herausreißen aus diesem um sich selbst drehen. Auch wir Christen, auch die Christen unter uns. Wir sind ständig damit beschäftigt, uns um uns selbst zu drehen. Und wir kommen von uns aus nicht dazu, Gott zu hören. Wir machen es nicht freiwillig, denn Gott redet unbequem. Also das mit dem Übergewicht, das glaube ich, nehme ich nicht so ernst hier vorne. Ja, die Dame scheint mir doch ziemlich in Ordnung zu sein. Ja, weil da sind vielleicht andere gemeint. Aber wisst ihr, Übergewicht, das ist ja auch im übertragenen Sinne zu sehen. Wir behalten viel zu viel für uns. Wir sind viel zu viel mit uns beschäftigt. Und da hinein muss Gott sich Gehör verschaffen. Dabei will er doch in der Stille reden, die wir nicht mehr von uns aus haben. Wir haben nicht mehr diesen direkten Kontakt zu Gott. Gott redet unzweifelhaft, gerne und deutlich zu uns Menschen. Aber wir sind nicht mehr in der Lage, durch unsere Trennung von Gott ohne weiteres auf ihn zu hören. Wir leben ja in der Passionszeit. Vorige Woche Sonntag haben wir darüber geredet, am Sonntag Letare, dass wir uns mitten in der Passionszeit freuen können. Letare, freut euch. Die Hälfte ist vorbei der Passionszeit, mittendrin. Lesen wir die Abschnitte, wer die fortlaufende Bibel liest, aus dem Johannesevangelium in diesem Jahr. Und da wird so an vielen Stellen klar und deutlich, auch in den letzten Tagen, dass Jesus seine Jünger nicht im Unklaren lassen will, was auf ihn zukommt und was auf sie zukommt. Und da bin ich in guter Gemeinschaft mit dem Thomas, meinem Namensvetter, mit dem sogenannten ungläubigen oder zweifelnden Thomas. Und als Jesus so wieder über seinen Weg mit Gott und zu Gott redete, da sagt dann Thomas im Johannesevangelium, Kapitel 14, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Echte Frage, genau wie die von Martin. Und dann sagt Jesus diesen markanten Satz, und mit diesem Satz lebt die Christenheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gott will uns nicht im Unklaren lassen. Aber wir lassen uns selbst oft im Unklaren, weil wir nicht hören, weil wir nicht erkennen. Ganz klar ist, Jesus kündigt sein Leiden und Sterben an und Gott hat durch seine Propheten geredet und letztgültig zu Jesus, durch Jesus, zu uns, heute. Und da müssen wir noch einmal ganz deutlich vom Schweigen Gottes reden. Schweigt Gott bewusst? Will er uns im Unklaren lassen? Ist vom Schweigen Gottes zu reden, bevor wir vom Reden Gottes hören? Ich glaube, da ist was dran. Martin Luther, unser großes Glaubensvorbild und auch im Leben und im Glauben ein Vorbild, der hat davon geredet, dass es zwei Seiten Gottes gibt. Es ist die offenbare Seite Gottes. Das Evangelium ist glasklar. Jeder Mensch, gleichgültig, wie reich, wie arm, welcher Bildungsschicht, ganz gleichgültig, woher kommt, kann alles erfahren über den Glauben, über sein Leben und über die ewige Seligkeit. Das ist ganz einfach und glasklar in der Bibel. Jeder. Und dann sagt Luther, es gibt eine zweite Seite Gottes und die halten wir hoffentlich als bewusst lebende Christen auch hier und da aus. Das ist das Schweigen Gottes, der rätselhafte Gott. Und liebe Gemeinde, bevor wir wirklich von dem wunderbaren Reden Gottes hören, müssen wir uns vergegenwärtigen, wir verstehen vieles nicht von dem, was Gott tut oder besser gesagt auch nicht tut. Also wer sich das nicht volles Rohr mal eingesteht in seinem Leben, der kann eigentlich sich nicht über das freuen, was alles klar ist. Es gibt eine rätselhafte Seite Gottes, die wir nicht verstehen. Wir sind nicht in der Lage, dass wir Gott sozusagen über den Rücken in die Karten gucken können. Und das macht er uns unübersehbar deutlich. Und wenn wir sagen, ja Gott, du bist heilig und du bist groß und du bist gerecht, und ich stimme dir auch in dem zu, was ich nicht verstehe, darf mit dem Reden Gottes rechnen. Also erstens, wir sind dran schuld. Zweitens, wir müssen den heiligen und großen Gott respektieren. Aber drittens, er will uns nicht im Unklaren lassen. Er ist klar in seiner Botschaft. Wir haben alles in der Heiligen Schrift, was wir zu unserer ewigen Seligkeit notwendig brauchen. Aber nun geht es ja auch um die kleine Münze. Stimmt's? Im Alltag hätten wir doch gerne, dass Gott redet. Dass er uns nicht im Unklaren lässt. Auch in unserem sehr persönlichen Leben. Redet Gott heute noch? Und wenn ja, wie? Gott redet heute noch. Ja und Amen. Ich will euch eine Sache kurz erzählen von mir. Während der Armeezeit klettere ich im Dunkeln auf einen hohen Wachturm in Pirna, unten der Gefechtspark mit vielen Panzern und Militärfahrzeugen. Und da wusste ich genau bei diesem Turm, weil ich auch schon auf anderen gestanden hatte, da ist in der Mitte ein riesengroßer Scheinwerfer, den muss man in rhythmischen Abständen anschalten und dann so über den Gefechtspark leuchten, nach vorne heraus. Also im Dunkeln, ich glaube die erste Wache, zu der ich aufgezogen bin, war um 10, immer alle 2 Stunden. Und es war dunkel und im Winter und ich lehne mich so über den noch warmen Scheinwerfer und ich weiß, da sind die Palisadenwände so rundherum, bis auf eben auf vorne, damit der Scheinwerfer durchscheinen kann. Und ich gehe so zurück, um mich an die hintere Palisadenwand zu lehnen. Im letzten Moment schaue ich um mich und da sehe ich, dass die Palisadenwand 20 Zentimeter hoch ist. Und ich wäre von einem 6-8 Meter hohen Turm abgestürzt nach hinten. Ich glaube, dass Gott da sehr persönlich geredet hat. Ich weiß noch, ich bin dann wirklich in voller Montur, auch mit Maschinenpistole über der Schulter, bin ich niedergefallen auf meine Knie und habe Gott für mein neues Leben gedankt. Ich habe praktisch nach meinem Tod gelebt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Persönliches Reden. Ich glaube, das ist somit die entscheidende Szene gewesen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, unzweifelhaft Gott, was hat mich eigentlich veranlasst, mich in letzter Minute, als ich mich schon fallen lassen wollte, nach hinten, dass ich mich umgesehen habe und gemerkt habe, was da mit mir passiert wäre. Da wollte Gott nochmal überzeugend darlegen, Thomas, Brendel, dein Leben ist letztlich nicht in deiner Hand. Dein Leben ist in meiner Hand. Zweifle bitte nicht dran. Und das haben wir dann auch mit unseren Kindern gemacht. Unser Ältester war schwer krank auch mal in Schwarzkolben und wir haben gemerkt, dass bei aller Fürsorge wir Kinder ganzzeitig in die Hände Gottes ganz bewusst geben müssen. Ich will nicht über mein Leben bestimmen, bestimme du, Herr. Und das ist die Grundvoraussetzung für das Hören. Wenn wir selber so von uns überzeugt sind, dass wir gar nicht mehr hören können, wenn wir so mit anderen Sachen beschäftigt sind, dass wir nicht hören können, brauchen wir uns eigentlich letztlich auch nicht wundern. Gott redet in der Stille, er übertönt den Lärm der Welt nicht. Das ist ein Geheimnis der ganzen Christenheit, dass wir hörende Gemeinde sind, hörende Einzelne. Und dann redet Gott, er übertönt den Lärm, den wir produzieren, nicht. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass Gott zu Worte kommen kann, auch in unserer Gemeinde. Nun glaube ich, dass besonders ja auch in so einer Gemeinde, wie sie unterwegs sind miteinander, das Bewusstsein ganz stark sein wird und sein muss, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in jedem glaubenden und getauften Christen anwesend ist. In dir und in dir und besonders vielleicht in den Jungen und ganz Alten. Ist Gottes Heiliger Geist anwesend, durch den Gott redet, zu jedem persönlich. Und da verschränken sich Gemeinde und Einzelner ganz deutlich im Neuen Testament, nämlich Bonhoeffer hat es mal auf den Punkt gebracht, der hat überspitzt gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Der Christus im Bruder, in der Schwester, ist stärker als der Christus in mir. Was heißt das? Gottes Stimme vernehme ich klarer und deutlicher durch eine Schwester und durch einen Bruder, als ich es mir selber sagen kann. Warum ist das so? Weil wir total auf uns fixiert sind. Es mischen sich in unsere Gedanken göttliche Gedanken mit unserem eigenen Wunsch und Wollen. Und um das auszuschließen, ist es deutlich, dass wir die Wahrheit über uns von Gott in erster Linie durch die Schwestern und Brüder erfahren. Also hier in der Gemeinde, von hier vorne, aber auch im persönlichen Gespräch. Wenn Sie Gottes Reden in Ihrem persönlichen Leben erwarten, dann erwarten Sie es in allererster Linie nicht von den eigenen Gedanken, sondern von den Schwestern und Brüdern. Einverstanden? Das ist schwer. Ich weiß, das ist total schwer. Das geht nämlich gegen unseren Stolz. Ich finde mich doch selber im Leben zurecht. Ich krieg doch mit, was Gott will, sagen wir. Und wisst ihr, Paulus, in seinen Briefen wird das ganz deutlich, der hat als allererste große Gefahr für die Kinder Gottes erkannt, dass die Christen sich selbst rühmen. Dass ich glaube, dass ich Gott sozusagen etwas vor Augen stellen kann, so wie ich bin. Und da sagt Paulus, nein, wir dürfen uns nicht selbst rühmen, sondern wenn wir die Wahrheit über unser Leben erfahren wollen, dann hören wir auf die Stimme der Schwestern und Brüder, die ja den Heiligen Geist verliehen bekommen haben, der uns in alle Wahrheit leitet und der uns richtig beauftragt, für die Schwestern und Brüder da zu sein. Und das ist eine wunderbare Gemeinschaft, auch gerade in Ihrer Gemeinde hier, einander dadurch zu dienen, dass wir füreinander da sind und Gott auch kundtun können für die Schwestern und Brüder. Ich glaube, dass auch eine Gemeinde, wie Sie es sind, wie ihr es seid, das Reden Gottes auch deutlich vernehmen könnt. Und unterscheiden könnt. Was ist jetzt eigentlich für uns dran? Was sollen wir tun? Wo sollen wir uns engagieren? Was sollen wir tun und was sollen wir lassen? Gott will sich uns mitteilen. Jesus macht deutlich, was er von uns erwartet. Können wir als Gemeinde immer wieder uns auch fragen, was Gott will, wie er redet, was er von uns will? Da ist zunächst mal zu sagen, vielleicht sagt Gott Folgendes, tut erstmal das ordentlich, was er tut und strebt nicht schon nach den übernächsten Sachen. Macht das treu, was ich euch gesagt habe. Oder, was ich euch jetzt sage, ist ganz unbequem. Übrigens, das ist auch ein Kriterium für die Wahrheit des Redens Gottes, dass er uns so in die Quere kommt, dass er uns stört. Das ist schon ein allererstes Zeichen. Und dann muss das, was Gott redet von Schwestern und Brüdern, geprüft werden, weil diese Harmonie zwischen, die Michelangelo so dargestellt hat, zwischen Adam und Gott nicht mehr da ist. Unser eigenes Wollen ist immer durchbrochen von unserer Sünde. Und wir kriegen es nur klar mit der Hilfe der Schwestern und Brüder. Und so ist es auch mit dem Weg einer Gemeinde. Eine Gemeinde ist gut beraten, wenn sie sich mit Schwestern und Brüdern zusammensetzt, aus anderen Gemeinden, aus den Bewegungen, von denen ja auch vorhin die Rede war. Dass wir empfangsbereit sind, nicht alles schon vorher wissen, wie alles ist, sondern wir kommen zusammen zum gemeinsamen Hören und Reden. Und mal ein letzter Punkt. Redet Gott heute noch über die Situation der Welt zu uns? Also jetzt haben wir Persönlichkeit, wir haben Gemeinde. Redet Gott heute noch im Blick auf die Situation in der Welt? Ein leises Ja. Ich weiß nicht ganz genau. Es kann ja sein, das, was Jesus gesagt hat, ist sozusagen natürlich der I-Punkt, der Schlusspunkt auch. Es ist alles gesagt. Nun denke ich, dass die alttestamentlichen Propheten immer wieder hineingesprochen haben in die Situation des Volkes Israel und dass sie auch gesprochen haben in die Situation der Welt. Und manches wird von dem, was damals gesagt wurde, fruchtbar in manchen geschichtlichen Epochen. Ich denke, dass manches von dem, was die Propheten gesagt haben, vor der Wiederkunft Jesu noch in Erfüllung gehen wird. Ist mir vor vielleicht 3 oder 4 Jahren aufgefallen, vor 7 Jahren begann der Syrien-Konflikt und es ist inzwischen wahrscheinlich eins der schlimmsten Konfliktherde in den vergangenen Jahrhunderten. Und ich habe es zwar oft gelesen, aber es ist mir bisher entgangen. Und dann kam ich auf folgenden Text des Jesaja und ich habe mich gefragt, kommt das in den nächsten Jahrzehnten vielleicht? Da heißt es beim Propheten Jesaja im 19. Kapitel, zu der Zeit, das ist immer im Alten Testament die Zeit Gottes, zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, das ist Syrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden, denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du Ägypten, mein Volk, und du Syrien, meiner Hände Werk, und du Israel, mein Erbe. Das war für mich ein Reden Gottes hinein in unsere Zeit. Und ich bitte euch, dass wir diese Hoffnung im Herzen bewahren, dass das unsere Gebete beflügeln möge im Blick auf die Situation in Syrien und Ägypten und Israel und dem Irak, dass Gott nicht alles beim Alten belässt, sondern wie bei uns im deutschen Volk, er für Überraschungen gut war, so ist er für Überraschungen gut in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wenn wir noch so lange Zeit haben, sein Werk zu tun. Und wir können uns im Hören auf seinen Willen beteiligen an seinem großen Werk, bei uns persönlich, in der Gemeinde und auch in der weiten Welt. Ich wünsche Ihnen, euch sehr, dass Gott redet und wir sein Reden aushalten und sondern dass das Tun erfolgt aus seinen Reden und dass wir hörbereite Gemeinde sind und hörbereite Menschen, damit wir zu einem Segen werden, mitten in dieser Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.